Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Draußen bin ich gewesen im Oktober im Theater und also schon etwas her, aber das war ein Stück bzw. eine Performance, die mich noch länger beschäftigt hat, bis heute nämlich. Sie hieß Face Fiction, war in Berlin zu sehen, in den Sophiensälen. Das Thema war, was ist eigentlich Religion heute und was bedeutet sie überhaupt wem? Wie gesagt, vor einem halben Jahr, aber die Frage beschäftigt mich weiter, sie bleibt ja auch. Und nun endlich habe ich es geschafft, mit den beiden, die das künstlerisch geleitet und mitgespielt haben, zusammenzukommen hier bei mir im Kulturbüro der Evangelischen Kirche. Denn ich bin mit dem Thema noch nicht durch und gute Stücke kann man auch nach einem halben Jahr noch besprechen. Denn mich interessiert, wie man sozusagen mein Thema, was auch das Thema von anderen ist, nochmal ganz anders angehen kann, mit spielerischen Mitteln. Deshalb sind Angela Löhr und Frank Oberhäuser hier bei mir. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Mögen Sie sich selber kurz vorstellen, dann kann man Sie gleich auf dem Ohr ganz gut kennenlernen.
Ja, ich bin Angela Löhr, ich bin Kulturwissenschaftlerin und Mitgründerin und Teil seit über 20 Jahren des Performance-Kollektivs Turbo Pascal, zusammen mit meinem Kollegen Frank Oberhäuser, der sich auch gleich vorstellt, und aber noch einigen anderen. Also wir sind ein Kollektiv, das besteht aus 6 Personen.
Mein Name ist Frank Oberhäuser und ich habe auch mit Angela gemeinsam Kulturwissenschaften studiert in Hildesheim.
Gut auch.
Und seit 20 Jahren machen wir jetzt eben gemeinsam Theater in diesem Kollektiv, auch als künstlerische Leitung, Performerinnen. Wir schreiben unsere Texte selbst.
Dann erzählen Sie doch einmal kurz, weil das nicht jeder weiß, was ist Turbo Pascal und warum ein Kollektiv, selbst organisiert, freie Szene? Das hatte auch vielleicht ein bisschen, sage ich nur kurz, mit unserer kleinen Verzögerung des Gesprächs zu tun, weil da allerlei drunter und drüber geht gerade in Deutschland. Aber Turbo Pascal, wer sind Sie? Was machen Sie?
Turbo Pascal ist ein Theater- und Performance-Kollektiv, gegründet noch eben damals, 2003 oder 2004, im Studium in Hildesheim, der angewandten Theaterwissenschaften. Und ja, genau, ein Kollektiv. Also wir haben uns auch wirklich damals in Hildesheim gegründet, in Abgrenzung zum hierarchischen Theaterbetrieb, also in dem ja es RegisseurInnen gibt, SchauspielerInnen und klare Rollenverteilung. Und da hatten wir damals schon wenig Lust drauf. Wir wollten halt alles machen. Und so machen wir das jetzt eigentlich seitdem auch im Kollektiv. Also wir stehen selbst auf der Bühne, machen Kollektivregie, schreiben die Texte, wie Frank gerade schon sagte.
Suchen sich die Themen, komme ich gleich drauf, nur kurze Anmerkung. Ich habe regelmäßig mit Hildesheim zu tun, weil es dort eine ganz tolle Literaturkirche gibt, die St. Jakobi, die ganz viel mit den Kulturwissenschaftlern und Literaturleuten zu tun haben. Deshalb habe ich so eine leise Ahnung, was es da so gibt und dass das doch eine ziemlich interessante Studiszene ist in Hildesheim.
Ja, definitiv. Also es war damals immer so ein bisschen eine Situation, man hatte den Eindruck, es gibt nicht so ein breites Angebot, wenn man es nicht selber macht. Und das hat, glaube ich, uns als Studierende sehr ermutigt, auch ganz früh im Studium schon selber Performances zu machen, Texte zu schreiben, Bands zu gründen und so.
Und was für Themen machen Sie so? Also wir kommen gleich auf das Religionsthema, aber damit man mal so einen Eindruck hat, was so im Portfolio von Turbo Pascal zu finden ist.
Ja, das ist relativ breit. Es geht eigentlich schon immer um politische, gesellschaftliche, manchmal auch technologische Fragestellungen. Und wir haben also nie Stücke, die wir machen, sondern eben Themen. Jetzt gerade kommen wir von einer Premiere letzte Woche. Da ging es um Demokratie, ein Stück für 8- bis 12-Jährige ungefähr, das wir gemacht haben. Oder wir haben mal ein Stück gemacht über Algorithmen oder wir haben mal nach gesellschaftlichem Vertrauen gefragt. Also es gibt immer wechselnde Themen und wir gehen da auch oft ein bisschen von uns aus, dass wir auch fragen, was beschäftigt uns eigentlich momentan gesellschaftlich? Und das ist dann oft der Initiationspunkt und dann in der freien Szene heißt das, dass man dann erstmal ein Konzept schreiben muss, Gelder beantragen muss und wenn es denn gefördert wird, irgendwann auch ein Stück draus wird.
Und was auch noch wichtig ist für Turbo Pascal, genau, wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Fragestellungen und betrachten das Theater weniger als einen Ort, an dem ein Stück aufgeführt wird, sondern als Versammlungsort. Also unsere Stücke sind eigentlich immer interaktiv. Das heißt, also die ZuschauerInnen werden immer in irgendeiner Weise auch in das Geschehen verwickelt und irgendwie auch zu MitperformerInnen oder zum Thema.
Und jetzt das Thema Religion, das ist ja nicht so selbstverständlich, darauf zu kommen als Kollektiv. Also ich könnte mir vorstellen, auf andere Themen haben Sie sich schon mal schneller geeinigt. Gab es da einen längeren Weg? Gab es da Auseinandersetzungen, Streit, Krawall? Oder wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Und haben sich dann auch darauf geeinigt? So.
Ja, das stimmt. Also Themen wie zum Beispiel jetzt in Braunschweig Demokratie oder so, die... Ja, da hatten wir jetzt sehr viele Anfragen zu. Das lag auch jetzt einfach oder liegt ja so ein bisschen in der Luft. Und also das wurden wir schon häufig gefragt, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen zum Thema Religion? Oder ich würde auch eher sagen, zum Thema Glaube zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass Frank und ich jetzt aus unserem Kollektiv die waren, die da am ehesten schon seit längerem Interesse hatten, zu arbeiten oder das vielleicht auch immer wieder so gedroppt haben oder gesagt haben, dass ich hätte das interessant gefunden, auch durchaus für Kinder dazu zu arbeiten. Aber das hat sicherlich auch biografische Gründe, weswegen wir das dann irgendwann mal vorsichtig in der Runde vorgeschlagen haben, weil man sitzt dann immer so zusammen und überlegt, was machen wir jetzt für den nächsten Antrag. Also ich war also ganz persönlich, also ich bin religiös katholisch aufgewachsen, war auch Messdienerin im Westen, in Nordrhein-Westfalen. Hab mich dann irgendwie davon so, ist das okay, wenn ich das jetzt
immer
so ein bisschen, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen, würde ich sagen, mit dem Älterwerden, dem Eintritt ins Studium hat es dann erstmal gar keine Rolle gespielt und dann fiel bei mir aber einerseits die Geburt meines ersten Sohnes und der Tod meines Vaters zusammen, der uns noch mit auf den Weg gegeben hatte, lasst eure Kinder alle taufen. Und dann musste ich einfach so Entscheidungen fällen und gleichzeitig eben mit dem Tod auch dann irgendwann meiner Mutter stand ich eher wie vor so einer riesigen Leerstelle. Ich habe jetzt einen Friedhof in Nordrhein-Westfalen, wo die Frage sich stellt, wie oft fahre ich da hin, welche Rolle spielt der? Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe das einfach mal 20 Jahre lang gar nicht bearbeitet für mich persönlich. Und da ich ja mit Turbo Pascal eigentlich alle Fragen des Lebens in den letzten 20 Jahren bearbeitet habe, war das für mich eigentlich so ein total guter Ort, auch diese persönliche Suche in Form eines gemeinsamen Projektes zu bearbeiten. Und andererseits hatte ich auch den Eindruck, es geht auch anderen so und es ist auch gesellschaftlich, auch in einer multikulturellen Gesellschaft einfach total gut, da offensiver mit umzugehen und darüber mehr zu sprechen, was wir glauben.
Ja, in meinem Fall, ich stamme aus einer Pfarrersfamilie, mein Vater und mein Großvater waren beide Pfarrer und hatte dann aber auch, vielleicht so ab dem Studium, nicht mehr so viel mit dem Thema zu tun. Und ich beschreibe das ja im Stück selber auch, dass jetzt die letzten Jahre sowas wie ja, religiöse Gefühle wieder hochkamen. Und ich merke, die stecken doch in mir drin. Das hatte auch mit dem Tod meines Vaters, war das auch sicher verbunden. Und ich hatte auch einmal, es ist schon einige Jahre her, hatten wir eine Produktion, da bin ich gemeinsam mit einem Schüler auf der Bühne und ging es um was ganz anderes, um den Film Die Paten. Und wir haben dann im Nachhinein auch mal drüber gesprochen, was könnte man denn noch mal gemeinsam machen. Und er selbst, er ist muslimisch aufgewachsen, sagte mal, ach, das wäre doch eigentlich mal spannend, wenn wir ein Stück darüber machen, sozusagen unsere unterschiedlichen Glaubenssozialisationen. Das ist dann nicht weiter verfolgt worden, aber irgendwie schlummerte das noch so im Kopf. Und dann haben wir mal gesagt, ach, vielleicht eben mit jungen Menschen. Und dann sagten wir irgendwann, warum nicht mit Erwachsenen?
Und hat es im Kollektiv dann auch nochmal Gegenwind gegeben oder sagten alle, wunderbar, machen wir es?
Nee, es gab eher ein bisschen Gegenwind oder vielleicht schon so eine Art von Interesse. Okay, was wollen die jetzt damit? Sehr unterschiedlich, würde ich auch sagen, bei allen einzelnen Kollektivmitgliedern. Von so einer ersten spontanen Abwehrreaktion über so ein bisschen, okay, dann müssen wir aber mal gucken, wie können wir als so eine reine christlich sozialisierte Gruppe überhaupt über das Thema Religion, ist das nicht viel zu groß? Also da gab es sowohl Abneigung als auch Ängste, würde ich sagen. dazu zu arbeiten. Aber dann, und da muss ich auch sagen, bin ich den Kolleginnen total dankbar, dass sich dann wirklich alle darauf eingelassen haben. So.
Ich mache regelmäßig eine Erfahrung, wenn ich mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun habe, ich die kennenlerne, die feststellen, dass ich Paste bin, dass ganz viele sofort in eine Art negativen Bekenntniszwang verfallen und mir sofort sagen, ich habe damit nichts zu tun, obwohl ich jetzt gar nicht schlimm gefragt hatte. Und wenn sie das negative Bekenntnis dann abgelegt haben, was sie für sich brauchten, und man dann einfach sich weiter unterhält, dann passiert nämlich häufig doch irgendwie was, dass man sich dann doch nochmal annähert oder Geschichten kommen oder Prägungen oder Erlebnisse oder so. Also so eine ähnliche Dynamik erlebe ich ganz häufig. Das gibt einen hohen, bei vielen, gerade in der Kunst- und Kulturszene, hohen Bedarf, irgendwie sich erstmal abzugrenzen, aus einer Befürchtung vereinnahmt oder sonst was zu werden. Ich weiß gar nicht, wie weit das real von eigener Erfahrung gedeckt ist oder irgendwie imaginiert ist. Aber dann kann es ja losgehen und dann passiert etwas. Und Sie haben mir, jetzt haben Sie schon zweimal das Wort Tod benutzt und nun komme ich nochmal drauf. Sie haben mir einen Text geschickt, den Sie gelesen haben und der Sie so angeregt hat. Und das ist, der ist geschrieben worden von einem ganz wunderbaren Theaterjournalisten, aber auch Theologen, Dirk Pilz, der 2018 viel zu früh, ich glaube mit Anfang Mitte 50 an Krebs gestorben ist. Ich kannte ihn nicht gut, aber hatte ein, zwei Veranstaltungen mit ihm und seine Sachen immer gelesen. Und weil er eben richtiger Theaterkenner gewesen ist und aber auch Christ und theologisch sehr gebildet, habe ich mich sehr gefreut, dass Sie seinen Text gelesen haben. Und ich lese ihn jetzt mal zwei Absätze und nachher komme ich nochmal rein. Und Sie sind jetzt keine Dirk-Pilz-Exegeten, sondern Sie erzählen mal, was Sie daran gereizt hat oder angeregt hat zum Nachdenken. Dirk Pilz 2017 vor seinem Tod 2018 schreibt in so einem Text in der sehr schönen Website Nachtkritik, wo man sich wunderbar informieren kann über Theater in Deutschland, hat er mal so einen Überblickstext geschrieben über Christentum im Theater. Und da schreibt er, es ist ja nicht so, dass es einen Mangel an Religion auf deutschsprachigen Bühnen gibt. Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung zum Beispiel, von Bamberg bis Berlin gern inszeniert. Überhaupt sind Stücke über die vermeintliche Problemreligion Islam hoch im Kurs. Aber auch sonst spielen Glaubensfragen ständig eine Rolle, so oder so. Nathan der Weise, Hamlet, Faust und so weiter. Aber Gläubige treten im deutschsprachigen Theater fast nur als Zerrbild auf, als Mängelwesen und bedauernswerte Tropfe, die den Anschluss an die Welt der Aufklärung und Vernunft verpasst zu haben scheinen. Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung, Homosexuelle, Alte oder Gebrechliche, gehören mit wachsender Selbstverständlichkeit, Gottlob, zum Theater dazu, ohne dass sie auf Alter, Geschlecht oder Herkunft reduziert würden. Zumindest lässt sich hier ein zunehmend kritisches Bewusstsein beobachten. Für Gläubige jedoch gilt das nicht. Wie kommt das? Das ist eine Frage und dann geht es ein bisschen weiter. Können Sie damit was anfangen mit dieser Beobachtung von Dirk Pilz? Oder vielleicht besser gefragt, denn das hat mich an Ihrem Stück ja gefreut, diese Falle haben Sie ja vermieden. Also gläubige Menschen als bedauernswerte Tropfe und Karikaturen vorzustellen.
Ich würde sagen, wir haben sogar diesen Text von Dirk Pilz, den wir bei der Antragstellung eben auch einmal gelesen hatten und darüber nachgedacht haben, auch als Impuls genommen, genau eben nicht in diese Falle zu gehen. Und es ist natürlich was er da beschreibt, das würde ich schon auch sagen, dass in der Theaterwelt und in der Theaterszene gibt es wenige Menschen, die das offensiv auch nach außen tragen, vielleicht wenn sie religiös sind oder wenn sie religiöse Bezüge haben, Glaubensbezüge. Das hat sicher auch damit zu tun, dass natürlich unser Theater auch stark, obwohl es ja ganz stark religiöse Wurzeln hat eigentlich, wenn man theatergeschichtlich schaut,
klar,
ist es natürlich im 20. Jahrhundert eher geprägt von, ich sag nur mal, Bertolt Brecht, von einer materialistischen Perspektive. Und ich glaube, da hat sich wirklich eine Distanz entwickelt. Und umso spannender fanden wir es, das mal zu versuchen zu durchbrechen.
Wir haben ja einige Entscheidungen getroffen, beziehungsweise die Hauptentscheidung, worüber Sie sprechen wollen, nämlich über den Glauben. Und damit haben Sie zugleich sich entschieden, worüber Sie nicht sprechen wollen. Also Religionspolitik, religiöse Konflikte gibt es natürlich auch, aber spielt eine Rolle, aber eigentlich nicht. War das für Sie in der Vorbereitung irgendwie so mit einer Anstrengung verbunden, zu sagen, das machen wir jetzt nicht, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal wirklich auf, Sie haben gesagt, religiöse Gefühle, Glauben, persönliche Einstellung. Man könnte ja viel einfacher einen bunten Abend machen können, indem man allerlei Religionskonflikte auf die Bühne gehoben hätte.
Also ich glaube, wir hatten schon das Gefühl, also es wäre jetzt, wir hätten auch ein Stück füllen können mit Religionskritik und Institutionenkritik. Das wäre naheliegend gewesen. Mhm. Das hatte uns jetzt, glaube ich, nicht so interessiert. Einfach vielleicht eben auch zu naheliegend, zu einfach, weiß nicht. Und ich hatte eben den Eindruck, der Grund, weswegen ich nie mit meinen engsten Freundinnen oder auch Kollegen von Turbo Pascal besprochen habe, glaubst du eigentlich an Gott? Was ist mit deinem Glauben oder mit deiner Prägung aus der Kindheit? Was denkst du, was kommt nach dem Tod? Dass das auch damit zu tun hat, dass dieses ganze Thema Glaube eigentlich zugeklatscht war durch das Thema Religion und die Kritik vielleicht an Religionen oder das Gefühl, sie kritisieren zu wollen. Kriege, was auch immer, schlechte Erfahrungen, die sicherlich auch Leute in ihrer Kindheit gemacht haben. Und das eher so freizulegen und zu gucken, ganz auch unabhängig von der religiösen Prägung, was hat man eigentlich für einen Glauben oder für ein Gefühl oder welche Gedanken und Gefühle macht man sich, wenn eben jemand stirbt oder was könnte Gott noch für uns sein, wie definieren wir das für uns? Und ich hatte da schon so die Vermutung, dass man da auch in einer Stadt wie Berlin sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten und dass nicht die 70% in Berlin, die vielleicht nicht konfessionell gebunden sind, katholisch oder evangelisch, dann sind sicherlich auch noch sehr viele muslimische Menschen, aber auch eine große Anzahl von Menschen, die man gar nicht so zuordnen kann, wo man vielleicht eher denkt, okay, alles Atheisten oder so, dass das eben nicht stimmt. Und da reinzugehen, wir haben dann immer gesagt, das sind transzendente Fragen oder so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig ist, ne? Aber eher sowohl die Frage nach dem Göttlichen oder nach dem Gott oder der Gottesvorstellung, als auch die Frage nach dem, was kommt nach dem Tod, war schon das, was uns erstmal so sehr stark interessiert hat.
Wir kommen da gleich noch drauf, was Sie dann da wirklich gemacht haben und was ich dann auch gemacht habe, als ich da dabei war und wir mitgespielt haben. Aber ich finde nochmal interessant die Frage, wie sind Sie da rangegangen? Und bei Ihnen kam das ja gerade schon, man ist ständig dabei, das irgendwie zu identifizieren. Nicht? Also irgendwie jetzt Kirche mit ja, nein, geprägt ja, nein, christlich, muslimisch, atheistisch oder doch nicht oder Transzendenzbezug. Und man ist, Religion hat ganz viel damit zu tun, dass man darüber auch spricht und es für sich selber zu deuten versucht. Damit legt man es ja manchmal auch irgendwie fest und macht es sich selber schwer, weil man sich mit diesen Adjektiven irgendwie rumschlagen muss, wie mit einem Fliegenschwarm, wo es doch eigentlich eher darum geht, wie geht es mir eigentlich damit, was empfinde ich, was denke ich, wie kann ich das mit anderen Menschen teilen. Interessant ist, dass Sie sich genau Berlin ausgesucht haben, die vermeintlich säkularste Stadt Deutschlands. Und ist es aber gar nicht so genau. Sie haben dann ja ein bisschen rumgesucht und verschiedene Stimmen eingesammelt. Das war ja, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit in der Vorbereitung. Einfach jetzt mal nicht nur sich Ihre eigene Geschichte erzählen, sondern Sie sammeln Stimmen ein. Aber jetzt nicht wie so ein Religionssoziologe, sondern wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie auf Recherchetour gegangen?
Ja, wir hatten für uns schon dann sowas wie eine These, dass wir vermutet haben, na, hier in Berlin ist vielleicht auch so eine Art Labor für die Religiosität der Zukunft oder so. Menschen aus verschiedensten Ländern, Kulturen, Stadt, Land kommen hier zusammen und haben dann beschlossen, Interviews zu führen. Und haben eigentlich begonnen bei Menschen, die wir zum Teil selber kannten und wo wir wussten, die haben irgendwie etwas zu tun mit Religion. Und haben selber auch die Erfahrung gemacht, dass man fast nie darüber redet mit Menschen und merken dann in den Gesprächen in Deutschland.
Oder vielleicht, in unseren Kreisen. Ist sicherlich ja. Auch in Deutschland.
Ja, aber jetzt, wo wir hier sind, ja. Redet man nicht
darüber. Ja, ja. Ja. Und dann in den Interviews war das aber meistens so, dass die Menschen, die wir angesprochen haben, dazu das ganz toll fanden, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Und ja, wir hatten richtig eine Art Fragebogen. Da ging es eben um erstmal auch die eigene Sozialisation. Wie würden sich die Menschen überhaupt bezeichnen als gläubig oder als spirituell? Was haben sie da für ein Wording? Dann eben, wie du gerade schon sagtest, Angela, Gottesvorstellungen, Todesvorstellungen, Praktiken, was war das? Gibt es irgendetwas, was ihr als religiös oder spirituell oder heilig bezeichnen würdet, was ihr so in eurem Leben macht? Und das waren zum Teil lange, bis zu eineinhalbstündige Gespräche. Und wir sind dann oft von einem Gespräch zu einer neuen Gesprächspartnerin gekommen, also dass uns jemand wieder empfohlen wurde. Ja, und so haben wir ungefähr 20 Gespräche geführt.
Ja, ich würde auch sagen, es war eine recht persönliche Recherche. Wir haben auch in anderen Projekten in der Vergangenheit schon richtig so Stadtrecherche gemacht, wo wir gesagt haben, wir stellen uns jetzt hier mit so einem gewissen Aufbau auch hin und fragen die Leute, was würden sie gerne abschaffen oder zu ganz anderen Themen. Und da hatten wir aber das Gefühl, okay, wir können uns jetzt nicht auf den Alexanderplatz stellen und die Leute im Vorbeigehen fragen, ob sie an Gott glauben oder was sie denken, was nach dem Tod kommt. Und hatten eher das Gefühl, da braucht es ein Vertrauen. Deswegen auch wirklich Familieninterviews, Freundesinterviews, Kolleginnen und dann weiter Empfehlungen persönlicher Art. Weswegen wir aber auch sagen würden, wir decken auf keinen Fall die ganze Stadt Berlin ab. Das wäre unmöglich. Da hätten wir eben religionssoziologisch unterwegs sein müssen.
Ja, wir haben natürlich schon, es ist bei mir angekommen, unterschiedliche Positionen auch irgendwie eingesammelt. Aber jetzt nicht nach Quoten, Anteilen oder sozusagen mir zwanghaft noch gesucht, dass das noch dabei sein muss. Den Eindruck hatte ich nicht, aber ich hatte den Eindruck, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass relativ häufig Menschen zu Wort kamen, die an irgendeinem Punkt einen Bruch hatten. Oder also irgendwo war da mal ein Knacks, jetzt nicht im wertenden Sinne, sondern und dann ist eine Verwandlung passiert. Also das ist jetzt vielleicht schon fast zu theologisch genannt, aber da war jetzt, ging es gar nicht nur darum, evangelisch, katholisch, baptistisch, sonst was, sondern da war bei allen war irgendwie so ein Brucherlebnis. Stimmt das?
Ja, das ist uns tatsächlich aber auch erst im Nachhinein so richtig aufgefallen, als wir dann eher so auf unsere Interviews geguckt haben und gesagt haben, das ist wirklich interessant. Viele sind schon in ihrer Kindheit geprägt, die allermeisten in irgendeiner Form christlich, jüdisch, muslimisch geprägt worden. Und die meisten haben dann irgendwann, hatten irgendeine Art von Irritation oder Verwandlungsmoment, wie sie es nennen. Und manche haben sich dann eben total abgewandt und andere haben dann ihr eigenes Ding draus gemacht. Also das war ganz oft eine Geschichte, fast von so einer Emanzipation hin zu einem ganz eigenen individuellen Glauben. Und das liegt vermutlich daran, dass wir ja auch immer geguckt haben, wen fragen wir denn jetzt im Nachbarinnenkreis, Freundeskreis? Leute, wo wir vermuten, da gibt es eine Resonanz zu unseren Fragen und dem Thema. Und das sind dann eben natürlich Leute, von denen wir auch wussten, okay, die haben da irgendwie sich schon mal beschäftigt oder schon mal was erzählt. Und das war dann aber eigentlich, ja, fanden wir auch eine interessante Spur, dieses aus der Prägung was Eigenes entwickeln oder Individuelles auch entwickeln.
Genau, es gibt einen tollen Literaturwissenschaftler, Wolfgang Braungart, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, der gesagt hat, das war eigentlich immer so, Religion heißt Religion machen. Also Religion haben heißt Religion machen, haben die Leute früher auch selber gemacht. Nur jetzt wird es natürlich nochmal irgendwie deutlicher und löst sich vielleicht nochmal stärker von aus institutionellen Rahmungen heraus. Aber wir gucken gleich nochmal, was daran so besonders modern ist oder eigentlich, ob das nicht eigentlich für religiöses Leben überhaupt oder Glaubensleben überhaupt eine Bedeutung hat, dass man etwas mitbekommt, dann größer wird, das in Frage stellt, sich distanziert und dann es sich manchmal wieder neu zusammenbaut. Jetzt wollen natürlich diejenigen, die hier zuhören, vielleicht auch mal wissen, was ist denn da gewesen. Vielleicht erzählen, tragen wir einfach ein bisschen zusammen. Also ich erinnere mich, im Oktober, es war dunkel und kalt, Sophienhöfe, das ist ein toller Ort in Berlin-Mitte, so im Hinterhof, aber eine schöne, es ist gar keine Bühne, sondern es war so eine große, wie so ein großer Ballsaal eigentlich. Bisschen schredderiger, aber ein schöner großer Raum und da wurde man verteilt. Ich war mit unserem jüngsten Sohn da in so kleine Sitzgruppen, immer so zu viert oder so zusammen und dann kamen Aktionen und Aufgaben auf einen zu. Ich befürchtete Schlimmstes, aber dann war es eben doch sehr nett. Waren zwei junge Studentinnen bei uns und dann wurden uns Stimmen gereicht oder vorgestellt, dazu sollten wir uns verhalten. Das erinnere ich. Was erinnern Sie? Was war Ihnen besonders wichtig bei der Performance? Das ging ja dann insgesamt 1,5 Stunden was. Mhm. Immer in so einer Art, es gibt einen Impuls und dann müssen wir, die wir da sind, darauf reagieren, uns damit beschäftigen.
Ja. Ja, Sie sagten gerade Stimmen gereicht. Das ist natürlich ein zentraler Motiv des Abends. Wir haben aus den Interviews Teile und Aussagen auf kleine schwarze Audiolautsprecher kopiert und diese Lautsprecher, die stehen dann eben mal in der Mitte der Gruppe dieser 4, 5, 6 Personen und geben etwas wieder oder, und das kommt relativ häufig vor einem Abend, man nimmt sowohl wir Performenden als auch das Publikum diese Lautsprecher ans Ohr und dann gibt man die Interviewpassagen wieder, also man wird eigentlich zum Medium und verleiht die eigene Stimme der Person, die da mal interviewt wurde. Und das ist eine Form, die sich durch den ganzen Abend zieht.
Genau, also so sind unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen in den Raum gekommen und die ZuschauerInnen zu Medien geworden. Und das andere war, was Sie jetzt auch gerade sagten, dass die Boxen eben in die Mitte dieser kleinen 4er- bis 6er-Runde gestellt wurden. Und ganz kurze Interviewauszüge genannt wurden und dann aber einem mit der Bitte oder der Aufgabe, sich dazu zu verhalten. Das war zum Beispiel eine Frau, die in dem Interview eben gesagt hatte, sie hat sich Gott immer als einen alten, weißen, bärtigen Mann vorgestellt, aber mit einem ganz lieben Gesicht. Und dann wurde in die Gruppe durch diesen kleinen Lautsprecher anmoderiert, wenn du dir Gott auch immer als alten weißen Mann mit einem lieben Gesicht vorgestellt hast, dann lächle die anderen in der Gruppe an. Oder anderer Auszug, da habe ich jetzt den U-Ton gerade nicht mehr im Kopf, aber da war dann die Aufgabe, wenn du auch das Gefühl hast, einen Draht zu etwas Höherem zu haben, dann zeige mit dem Finger in die Luft. Und dann sah man im ganzen Raum 100 Leute in so Gruppen sitzen und aus jeder Gruppe so ein, zwei, die vielleicht mit dem Finger in die Luft zeigten, weil sie Kontakt zu etwas Höherem haben. Und so sind eben sichtbare oder teilweise auch akustische Sachen. Dann sollte man sich mal zu irgendeiner Frage räuspern oder wenn man schon mal Angst vor Bestrafung durch Gott hatte, sollte man pfeifen. Und so sind schon im ganzen Raum auch so ein paar religiöse Gefühle wie so abgefragt worden, hör- oder sichtbar geworden. Und für uns war die große Challenge, würde ich sagen, schon eine Art von Austausch zu schaffen, aber auch nicht zu intim. Also, dass die Leute sich schon äußern können und darüber irgendwie in Austausch treten können oder ein Gefühl dafür kriegen, sitze ich hier zwischen ganz vielen Strenggläubigen oder... aber es sollte auch bestimmte Grenzen, weil wir wissen ja auch, das ist ein sehr auch intimes Thema und das sind Leute, die sich nicht kennen, die da beieinander sitzen, nicht überschreiten. Und das ist aber oft in unserer Arbeit so eine Gratwanderung zwischen Kontakte und Austausch zu stiften, aber bestimmte Linien auch nicht zu überschreiten, dass es nicht unangenehm wird. Oder so.
Genau, das ist ja auch Theater auch ein öffentlicher Ort und das ist keine Selbsthilfegruppe und das kann ich aber sagen, das war überhaupt nicht peinlich. Es ist natürlich schon so, wenn man jetzt so aus der reinen Betrachterrolle hinaus komplimentiert wird von Ihnen, gibt es so kleine Peinlichkeitsschwellen, die man überschreiten muss, ja, weil man dann nicht einfach so sitzt und wieder vorne spielt und dann sagt man, ist gut oder doof, sondern man muss sich ja doch eine kleine Schwelle überschreiten, aber zwar dann eben nicht irgendwie unangenehm. Vielleicht, wenn ich Sie mal ein bisschen anpixen, das war ja doch ziemlich evangelisch. Also man könnte natürlich sagen, wenn man Glaube in Performance und Theater führt, dann könnte man die katholische Linie machen. Man macht erstmal ein Ritual mit allen oder man macht da irgendwas, geht irgendwie längs oder wirft sich irgendwo hin oder kniet nieder. Es war ja Reflexion. Also jetzt im Sinne von Evangelium, es war Reflexion, es war Austausch untereinander. Es war jetzt zum Glück nicht nur, jetzt müssen wir alle reden oder Zettel ausfüllen. Das kenne ich so aus Mitmachgottesdiensten, das finde ich nicht so toll immer. Sondern eben, es war ja auch ein bisschen spielerisch. Ich kann so schlecht pfeifen, aber also Kreuzband kann ich mich besser. Also es war ja schon ein bisschen spielerisch aufgehoben, aber es war ja schon so, dass es immer darum, dass Glauben haben auch heißt, ihn nicht nur für sich selber machen, sondern sich darüber austauschen mit anderen in einer, wie ich aber hier fand, ganz jetzt undramatischen freien Weise, so wenn ich das jetzt mal evangelisch vereinnahmen darf.
Naja, das war auch im Prozess, wenn wir darüber nachdachten, was wollen wir eigentlich erreichen, schon auch was ganz Zentrales. Also wir sagten, diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben in Interviews, dass das hochspannend ist, sich über Glauben auseinanderzusetzen, wenn wir das schaffen, das in den Raum zu holen und das auch als Erlebnis für die Anwesenden, das wäre natürlich sehr schön. Wir haben aber natürlich auch, also ich würde ja sagen, es gibt schon auch sehr atmosphärische Momente, die vielleicht noch katholischer sind, in der zweiten Hälfte des Abends, also wo es dann auch sehr symbolisch wird oder musikalisch aufgeladen oder so. Aber erstmal würde ich diese Beobachtung sehr.
Nee, nee, es war jetzt nicht evangelische Akademie-Vortrag Vortrag und Diskussion in der Gruppe. So nicht. Das fand ich eben irgendwie fein, aber sozusagen der Inhalt war eigentlich das freie Gespräch untereinander. Das zieht ja auch, wenn ich mich recht entsinne, auch nirgendwo rauf hin. Also es war ja kein jetzt irgendwie Konflikt im dritten Akt und dann im vierten wird es aufgelöst. Sondern es war eigentlich in unterschiedlichen Formen, haben sich angenähert, von links, rechts, oben, unten, verschiedene Aspekte benannt und dann etwas ausgelöst. Aber es, oder habe ich verpasst, dass es auf irgendein Ziel hin sollte? Ja.
Nee, das haben Sie nicht verpasst. Wir hatten auch in den letzten Probenwochen viele Diskussionen darüber, wo ist der Konflikt? Was für ein Konflikt? Also brauchen wir einen Konflikt oder wollen wir genau keinen Konflikt? Weil wir wollten ja nicht auf die Konflikte gehen, wir wollen auf eine Öffnung gehen. Dass sie und möglichst, also das Ziel war eigentlich immer, dass alle, und wir, egal wo sie herkommen und wie sie geprägt sind, sich erstmal aufgehoben fühlen. Und das war schon wahnsinnig schwierig. Ich fand's, muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht einfach. Wir fanden es, glaube ich, alle nicht einfach.
Was fanden Sie anstrengend?
Zu arbeiten. Also wir waren, ich würde schon sagen, teilweise habe ich mich befangener gefühlt als in anderen Projekten, wo ich mehr auch mal gerne auf die Kacke haue oder eine Meinung habe. Oder, weil wir immer dieses Thema auch in der Gruppe hatten, wir möchten auch keine religiösen Gefühle verletzen. Wir möchten auch, dass sich alle, egal wie sie geprägt sind, ob sie gläubig sind oder nicht, ob sie sich abgrenzen oder nicht, irgendwie aufgehoben fühlen. Und das ist natürlich auch für Kunst nicht immer gut, wenn man so aufpasst, dass sich alle wohlfühlen. Unser Musiker hat einmal in den Endproben gesagt, ja, das ist jetzt, wird jetzt so ein Millennial-Stück, wo sich alle wohlfühlen. Ich glaube, das ist es jetzt am Ende gar nicht, das klingt jetzt sehr böse, so geworden. Aber so ein ganz bisschen, was hatte dieser Prozess von, wir waren sehr umsichtig. Weil wir kein Interesse hatten, irgendjemanden zu verprellen oder so. Und deswegen kommt, also, und wir haben dann auch gemerkt, nee, eigentlich, wir wollen ja gar nicht den Konflikt. Wir haben uns ja gegen die Konflikte entschieden. Das wurde uns auch durchaus angekreidet in der heutigen Zeit, Stück zur Religion. Wie kann man das machen ohne Konflikte? Sage ich jetzt einfach mal so offen hier, ne? Weil das gehört ja, ist ja auch Teil des Prozesses. Das war nicht ganz einfach, aber so ein bisschen, ich dachte dann trotzdem hinterher, ja, nee, das ist jetzt das, was wir wollten. Wir wollten uns öffnen, wir wollten uns damit beschäftigen und wir wollten diese Offenheit in diesen von Dirk Pilz beschriebenen Theaterbetrieb, der sehr schnell urteilt, hineintragen.
Also, ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Hat mir wohlgetan, weil ich natürlich ständig mit diesem, auch mit diesem identitätsreligiösen Bullshit zu tun habe, wo irgendwie Religion halt offenkundig benutzt wird, um irgendwelche anderen Dinge zu verstärken. Also Religion als Affektverstärker oder als Konfliktverstärker. Und das ist so einfach und das ist so langweilig. Und das andere ist eigentlich schwieriger, sich darauf mal einzulassen. Was hast du denn eigentlich? Wie hältst du es mit der Religion? Und diese Frage, um einfach mal auszuhalten, das finde ich ist schon eine große Leistung. Das andere ist dann gleich, dann gibt man nämlich gleich wieder ins Meinungshafte. Was hältst du von der katholischen Kirche? Bla, bla, Missbrauch. Also, und dann wird es wahnsinnig oberflächlich und dann ist man schon wieder draußen. Und das andere fand ich eigentlich schwieriger, diese Spannung auszuhalten. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das anstrengend ist. Sie sind ja auch keine Sozialpädagogen, die jetzt hier einen Safe Space irgendwie aufbauen wollen oder sowas. Und dann kam mir was raus, mehreres. Also eins ist mir aufgefallen, eben diese ganz starke Individualität. Und damit kann ich viel anfangen. Also das, was ich da als Religion habe oder als Glaube habe, das ist meins. Das ist für mich gut. Das messe ich auch an dem, was es mit mir macht oder wie es mir gut tut oder mich orientiert oder stabilisiert oder tröstet oder so. Und das habe ich zwar so vermutet, dass das so kommen würde, aber in der Vielstimmigkeit, wo es immer eigentlich meine Haupterinnerung, ist ja mal ganz interessant, nach einem Jahr zu gucken, was erinnere ich eigentlich, und ich erinnere genau das, dass es eben nicht um Pro und Contra irgendwas war, sondern um mich, es ging hier jeweils den meisten doch um mich selbst, um sich selbst. Richtig? Habe ich das richtig erinnert?
Das ist sicher auch durch unsere Form der Annäherung über die Interviews, die natürlich sehr individuell die Lebensgeschichten nachzeichnet, bestimmt in jedem Fall. Und trotzdem gibt es natürlich Punkte auch in Interviews, wo auch das Gemeinschaftliche vorkommt. Ich erinnere in einem Interview einer Gesprächspartnerin, die in der DDR aufgewachsen ist und gar keinen Bezug zu Religion und Glauben hatte und im Interview uns erzählt, dass sie dann vor einigen Jahren eine Freundin überhaupt erstmalig in einem Gottesdienst war. Und sie sagte in einem Interview, sie fand das so toll, dass es einmal nicht um mich geht. Zu merken, ich bin hier in einer Sache und es geht überhaupt nicht um mich und um den Einzelnen, sondern um das Gemeinschaftliche. Aber das sind eben eher so einzelne Punkte in Interviews.
Ja, das fand ich aber interessant, weil dann natürlich gibt es so dieses protestantische Missverständnis, das haben wir evangelischen Pastoren ja auch mal drauf, dass Religion vor allem die mit der eigenen persönlichen, höchstpersönlichen Überzeugung und Gewissenhaftigkeit zu tun hat. Und menschheitsgeschichtlich ist Religion erstmal etwas, was Menschen miteinander machen. Nun fand ich es ja aber ganz schön an dem Abend, dass es zwar ganz viel darum ging, was jeder Einzelne für sich glaubt, aber alle eben natürlich in dem durch die Performance gestifteten Raum war es natürlich dann doch schon eine Art von Gemeinde auf Zeit, die sich, eine Nachdenkgemeinde auf Zeit, die sich da gebildet hat. Vielleicht kann man das auch gar nicht so gegeneinander ausspielen. Und es war aber auch, stimmt, DDR kam auch die Erinnerung, glaube ich, von einer Person in der DDR, eine gute Gemeinschaft im Gegenüber zur Diktatur erlebt zu haben, eine Gemeinschaft ohne Überwältigung, das erinnere ich auch.
Und diese Gesprächspartnerin hat ja auch was sehr Interessantes beschrieben, dass nach der Wende die Begegnung mit der Westkirche für sie etwas total Überraschendes war. Etwas Negatives, genau, weil sie Religion eben als was ganz Kreatives und Widerständiges erlebt hat und plötzlich eher mit einer Kirche konfrontiert war, die so ein Mehrheitsteil der Mehrheitskultur ist oder so.
Und für Ordnung sorgt.
Ja.
Ja, das fand ich eben auch interessant. Also alles, wo Menschen was assoziiert haben mit Religion und Macht, war negativ. Und alle und diejenigen, die Glaube assoziiert haben mit durchaus auch einer Kirche, also es ging gar nicht, auch eine Art von Institution oder Gemeinschaftlichkeit, die aber widerständig ist oder was einen Freiraum markiert, das war sehr positiv benannt. Habe ich schon mal gehört, aber insofern überrascht. Aber ich fand es nochmal interessant, es so gespiegelt zu bekommen. Wie haben Sie denn uns wahrgenommen? Also, genau, wie oft haben Sie das aufgeführt?
Nur viermal.
Viermal. Genau, ich war beim letzten Mal oder vorletzten Mal dabei. War das Publikum jeweils ganz unterschiedlich oder wie haben Sie, man muss ja auch mal gucken, wie, also jetzt, wenn Sie ja nicht nur auf der Bühne noch vor sich hinspielen, sondern mit den Leuten interagieren, ist ja interessant wahrzunehmen, wie sind die so drauf, wie reagieren die. War das unterschiedlich oder wie haben Sie das in Erinnerung?
Ich habe da jetzt keine riesen Unterschiede in Erinnerung. Ich weiß, es gab eine Vorstellung, da waren wahnsinnig viele so 20- bis 30-Jährige. Ich glaube, da war einfach der Anteil der Gläubigen, oder da waren so Hochschulen, glaube ich, da. Und war, glaube ich, so ein bisschen geringer. aber nee, ansonsten, es gibt andere Stücke, die wir spielen, wo wir Riesenunterschiede immer feststellen, je nachdem, wer da ist. Aber hier habe ich nicht so große Unterschiede.
Ja, vielleicht bei der Premiere, wo der Anteil der Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch sehr groß ist. Und wie gesagt, die Theaterszene ist eher eine religiöse, nicht sehr religiöse Szene. Da war vielleicht erstmal eine größere Distanz zum Thema. Oder so in den Gesprächen im Nachhinein merkte man das. Und in den anderen Aufführungen würde ich sagen, war die Offenheit dann gleich etwas größer.
Und hat sich denn Ihr Kollektiv nicht verwandelt, verändert? Gab es mal Gespräche danach? Also man plant das ja ganz lange, bestimmt ein Jahr oder so, als Vorlauf, kann ich mir vorstellen, so ein Jahr gewesen. Dann viermal gespielt, fertig ist die Laube. Und was ist danach? Also geht ja auch schnell wieder vorbei, der Moment des Spielens. Machen Sie da mal eine Nachbetrachtung? Oder ist das eher so zwischen Tür und Angel? Wie war es gewesen? Was hat das mit Ihnen und als Kollektiv gemacht?
Naja, zunächst hofft man natürlich, dass das ja auch noch weitergeht im Idealfall. Also jetzt müsste bald die Videodokumentation fertig sein und dann verschickt man das und hofft, das nochmal zu zeigen. Vielleicht auch in einer anderen Form. Wir sind jetzt gerade, gibt es eine Anfrage, wo klar ist, das ist räumlich gar nicht möglich, aber ob man irgendeine kleine Version macht, die vor allem mit diesen Würfeln arbeitet. Also insofern ist die Arbeit selbst ja noch nicht abgeschlossen, sondern ja, wir hoffen, dass das weiterlebt. Inhaltlich würde ich jetzt, also es war jetzt nicht so, dass alle einen Eindruck hatten, wir müssen jetzt sofort mit dem Thema weitermachen, sondern vielleicht erstmal wieder ein bisschen, sowieso erstmal andere Themen bearbeiten. Aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir nie mehr uns mit dem Thema auseinandersetzen.
Nee. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den Mitgliedern oder wo es erstmal den großen, vielleicht auch einen größeren Widerstand gab, dass da schon auch hinterher gesagt wurde, nee, das war schon echt cool, sich mal damit zu beschäftigen. Also vielleicht auch die eigenen, das hat dann teilweise auch mit wirklich schlechten Erfahrungen mit Kirche in der Kindheit zu tun, was dann ja Dinge auch zu Recht irgendwie zementiert und da nochmal rüberzugehen, mit Leuten zu reden und sich eben zu öffnen, diesem Thema nochmal anders zu nähern. Ich glaube, da ist schon was passiert. Ich glaube, ich hatte mir auch diese Reise gewünscht, um für so eine eigene Auseinandersetzung. Ich bin so schlau wie vorher. Also, aber es ist okay. Also zumindest habe ich jetzt das Gefühl, ich habe mich damit beschäftigt. Und ich habe eher das Gefühl, das ist so ein Lebensding. Also, und dann, also auch wenn jetzt war Demokratie das nächste Thema, und das beschäftigt mich gerade ehrlich gesagt mehr als Frage. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ja, aber vielleicht ja beim nächsten Todesfall, bei der nächsten Geburt, keine Ahnung. Und das ist ja was, da wird man sich ein Leben lang mit beschäftigen. Und ich vermute jetzt für mich selber, ich komme da jetzt nicht an einen Punkt, wo ich sage, so jetzt weiß ich es ganz sicher, was ich glaube. Das ist auch okay, genau. Und ich glaube ein bisschen, dass es bei Turbo Pascal auch so ist. Es war danach erstmal gut, weil es, wie gesagt, auch nicht ganz einfach war, dazu künstlerisch zu arbeiten, dass es jetzt mal so ein bisschen geruht hat. Aber ich kann mir total gut vorstellen, dass es wieder hochkommt. Und dass es ja auch manchmal, wenn wir zu anderen Themen arbeiten, nochmal mit aufploppt oder so. Also auch Demokratie hat auch mit Glaube zu tun. Also genau.
Es ist natürlich auch total interessant, dass wir überhaupt durch das Projekt auch untereinander mal über das Thema sprachen. Es gibt ja in den meisten anderen Bereichen, wenn man 20 Jahre zusammenarbeitet, kennt man sich sehr gut. Und da würde ich schon sagen, haben wir untereinander nochmal ganz neue Seiten kennengelernt oder uns nochmal anders kennengelernt.
Und ich frage jetzt aber auch, aber das war auch schon im Prozess oft und das ist aber immer noch, dass ich jetzt öfter Leute frage, was sie glauben. Oder jetzt nicht auf jeder Party, aber dass ich die Frage öfter mal stelle und das ist, macht auch Spaß.
Und lassen das Leute zu?
Ja.
Also, ich finde es irgendwie so interessant. Ich kenne das ja aus, wenn man jetzt mal in Amerika, in US-Amerika ist und da so einer sehr expliziten Frömmigkeit ausgesetzt ist, ist man erstmal völlig erschüttert und weiß gar nicht, was man sagen soll. Und dann hat es auch was Befreiendes, wenn Leute einfach mal was erzählen von ihrem Glauben. Manchmal wünscht man sich dann aber auch nach Deutschland zurück, wo man damit nicht immer so gleich so explizit behelligt wird oder dann auch gleich so festgelegt wird und eingesortiert wird. Aber dass das kein Tabu sein muss, ist ja eigentlich befreiend.
Ja, es ist ja auch eigentlich kein Tabu, so wie anderes, dass man sagt, nee, da darf man nicht drüber sprechen. Ich glaube, es ist wirklich bei vielen jetzt, die vielleicht wie wir so sozialisiert sind, eher so zugebaut oder so durch anderes, was im Leben dann so lebenspraktisch irgendwie wichtiger war. Aber mir haben ganz viele Leute, die im Stück waren, unterschiedlichster Art erzählt, dass sie danach noch super lange gesprochen haben mit den Leuten, mit denen sie da waren, wahrscheinlich eher, ne? Oder also das ist schon eben das, was wir ja auch mit dem Projekt wollten, irgendwie einfach einen größeren Austausch dann darüber gab. Das schon, ja.
Als ich fertig war und ich mit unserem jüngsten Thomas rausgegangen bin, habe ich kurz überlegt, wie wäre das jetzt gewesen, wenn sie das in einer Kirche aufgeführt hätten. Gibt es ja viele Kulturkirchen und so, wo man das auch machen kann. Habe ich mich mal gefragt. Ich fand es ganz gut, dass sie es nicht gemacht hatten. Sophienseele hat eine besondere Aura. Ist jetzt nicht so ein blöder Veranstaltungsraum. Also hat schon noch mal irgendwie eine eigene Atmosphäre. Haben sich die Frage auch gestellt, das in der Kirche? Oder wäre das sofort...
Ja. Nee, das wäre für uns absolut keine Option gewesen. Richtig. Also auch das... Also nee, weil ja. wir haben ja auch, ich meine, wir haben auch, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ja auch mit Hexen Interviews geführt, Berlin Hauptstadt der Hexen, das haben wir dann auch gelernt oder wie heißt das, neoheidnische Religionen, also ja. und da jetzt uns festzulegen, also wäre ja schon die Frage, in welcher Kirche, ich glaube, das stand nicht zur Debatte. Also das war auch das Interessante, da wirklich einen Ort zu schaffen, der möglichst, klar, Theater ist jetzt auch kein neutraler Ort, aber trotzdem in Berlin, der möglichst frei ist erstmal von religiösen Zuschreibungen oder so.
Ja, und letztendlich nutzen wir ja an dem Abend doch auch einiges an Bühnentechnik, Lichttechnik, um eben auch Atmosphären zu schaffen. Und es gibt ja da eigentlich ganz dominant im Stück so ein großes Papierobjekt, das die erste Stunde einfach nur so in 3 Meter Höhe schwebt. Das ist so eine ungefähr 2 Meter große Papierkugel oder eher so zusammengeknüllt, eine Skulptur.
Eine riesen Wolke war mal eine Assoziation.
Genau, es ist sehr deutungsoffen, dieses Objekt. Und das wird dann später, gibt es eine Szene, wo sich das plötzlich in Bewegung setzt und auch sehr kunstvoll beleuchtet wird und so. Und das sind natürlich Sachen, die lassen sich jetzt einfach im Kirchenraum so überhaupt nicht wiederholen. Oder der ist ja auch ästhetisch schon so vorgeformt.
Okay, also ich hatte nur kurz überlegt und dachte, nee, ist ganz gut, am anderen Ort und so. Und dann, aber der Gedanke kam mir kurz. Vielen Dank dazu. Zum Schluss die Frage, wo kann man Turbo Pascal als nächstes sehen? Braunschweig Demokratie ist gerettet in Braunschweig. Was sind die nächsten Themen, Projekte, Orte?
Also Vorstellungen haben wir jetzt in nächster Zeit sehr viele, aber mit unseren Stücken für Kinder. Also jetzt in Braunschweig die nächsten Tage, aber auch noch in dieser Woche. Ist dann wahrscheinlich vorbei im Theater in der Parkaue, da spielen wir auch ein Stück. Da geht es um soziale Unterschiede. Und demnächst in Bremen auch mit einem Kinderstück. Und das nächste große Erwachsenenstück, das dauert noch ein bisschen, ne? Die nächste Premiere. Es wird eine wahrscheinlich in Berlin geben im Juli am Haus der Statistik. Aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen.
Deshalb ist es das Beste, sich die Website von Turbo Pascal mit C oder mit K?
Mit C.
Mit C. Ja. Also Turbo Pascal eingeben und dann kommt man auf eine sehr interessante Website und dann kann man alles gucken, wer neu geworden ist durch dieses Gespräch. Was kann man da sehen und auch selber sich daran irgendwie mitbeteiligen, mitspielend sein. Vielen herzlichen Dank, Frank Oberhäuser und Angela Löhr, für dieses schöne Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Danke und auch danke für das Gespräch.